so klein und so mächtig. Ich gehe sogar stark davon aus, dass mindestens 100% unserer Zuhörer von diesem Organ schon gehört haben oder sogar tatsächlich gesundheitliche Probleme damit haben. Die Rede ist nämlich von der Schilddrüse. Die meisten kennen die Schilddrüse wahrscheinlich vom Krankheitstyp Hashimoto, aber heute wollen wir uns mal an die Basics ranwagen. Was kann die Schilddrüse, was macht sie krank und was können wir dagegen tun? Und wir haben da eine wunderbare Expertin mit dabei, und zwar Dr. Dorothea Leinung. Sie ist Ärztin und Schilddrüsenexpertin, speziell sogar auf Hashimoto. Aber ich würde sagen, stell du dich doch einmal selbst vor.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und mein Name ist Dr. Med. Dorothea Leinung. Ich bin seit 20 Jahren als Ärztin tätig, bin Fachärztin für Innere Medizin, habe mich auf den Bereich Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion spezialisiert und helfe jetzt aktuell Menschen dabei, ihren Hashimoto und ihre Schilddrüsenunterfunktion wieder hinter sich zu lassen, indem ich ihnen in meinen Mentorings zeige, wie sie ihre Symptome am besten ganzheitlich angehen können.
Und du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit dem Thema. Was hat dich denn dazu bewegt, dich genau darauf zu fokussieren?
Das waren tatsächlich verschiedene Gründe. Zum einen bin ich mit Schilddrüsenerkrankungen groß geworden. Mein Vater war Schilddrüsenexperte und meine Schwester ist an einer Schilddrüsenunterfunktion erkrankt. Das heißt, das Thema war bei uns immer präsent zu Hause. Und das war sicherlich schon mal so eine familiäre Vorprägung, die deutlich dazu beigetragen hat, sich auf die Schilddrüse dann irgendwann einzuschießen. Und natürlich habe ich auch während meiner internistischen Tätigkeit wahnsinnig viele Patienten gehabt, die an Schilddrüsenunterfunktion, speziell Hashimoto, erkrankt waren und habe da festgestellt, dass diese Patienten außer einer Tablette meistens nichts gesehen haben an übriger Therapie. Entsprechend wurden auch die Symptome nicht so wirklich besser. Und im Prinzip hat man eigentlich nur dabei zugesehen, wie die Schilddrüse langsam verbrannt ist, weil man eben nichts gegen diesen Entzündungsprozess getan hat. Und wenn man sich überlegt, dass 8 bis 10 Millionen Menschen allein in Deutschland an dieser Erkrankung, speziell Hashimoto, oder davon betroffen sind, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Patienten ich im Laufe der Zeit, im Laufe meiner 20-jährigen Laufbahn gesehen habe, die eben diese Erkrankung hatten. Und deswegen habe ich dann irgendwann überlegt, Mensch, es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Erkrankung irgendwie aufzuhalten, besser zu behandeln, und habe mich dann immer mehr in das Thema reingearbeitet und mich dann auf die Schilddrüse spezialisiert.
Ja, crazy. Also ich kann auch aus Erfahrung sagen, ich kenne sehr, sehr viele in meinem Umkreis, die damit Probleme haben. Dass es so viel sind, hätte ich gar nicht gedacht. Aber das ist ja verrückt. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne noch mal zu den Basics kommen. Wo befindet sich eigentlich die Schilddrüse und für was ist sie im Körper denn wichtig?
Ja, also erstmal zur Lokalisation. Die Schilddrüse sitzt am Hals. Wenn jeder mal so seinen Kehlkopf versucht zu tasten, da wird jeder von uns so eine kleine Erhebung ungefähr so in der Mitte des Halses spüren. Und wenn man da so ein bisschen weiter runter geht, dann sollte man die Schilddrüse im besten Falle nicht tasten können, weil das ein ganz kleines, schmetterlingsförmiges Organ ist. Die ist ungefähr so groß wie eine Walnuss, also viel größer ist sie nicht. Und sie sollte nicht tastbar sein. Also es ist eigentlich ganz zartes, weiches Gewebe. Wenn sie tastbar ist, dann ist sie entweder vergrößert oder knotig. Und dann ist mit der Schilddrüse irgendwas nicht in Ordnung. Und obwohl das so ein kleines Organ ist, das hast du ja auch so schön in der Einleitung gesagt, steuert sie alles im Körper. Also es gibt nichts, was ohne die Schilddrüse auskäme. Also dazu gehören Wachstums- und Regenerationsprozesse, dazu gehört das Denken, die Konzentration, dein Temperaturempfinden, die Verdauung, der Herzschlag, die Atmung, der komplette Stoffwechsel, der Haarwuchs, die Haut. Also alles gehört letztlich in diesen Wirkungskreis der Schilddrüse hinein. Und entsprechend vielfältig ist dann auch das Symptombild, das sich dann ergeben kann, wenn die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert.
Und du hast es ja jetzt schon angesprochen, es gibt eine Überfunktion und eine Unterfunktion. Das sind ja beides quasi keine Normalfunktion. Ist denn eins davon irgendwie schlimmer oder ungünstiger?
Nein, es ist beides schlecht. Also wenn du eine Überfunktion hast, dann drückst du quasi aufs Gaspedal. Also dann läuft alles doppelt so schnell, doppelt so stark. Dein Herz schlägt deutlich schneller. Du hast halt wirklich Herzrasen, du kommst wahnsinnig schnell und stark ins Schwitzen. Viele haben auch so einen puterroten Kopf, der Stoffwechsel ist angekurbelt. Das heißt, Menschen mit einer Überfunktion nehmen plötzlich rasant an Gewicht ab. So eine ganz teigige, schweißige, aufgeschwollene Haut häufig. Auch Haarausfall übrigens, genau wie bei einer Unterfunktion. Und bei einer Überfunktion läuft alles auf Hochtouren. Und das ist für den Körper natürlich auch nicht gesund, weil wenn alles auf Hochtouren läuft, dann verschleißt der Körper natürlich auch schneller, als wenn das alles in geordneten, ruhigen Bahnen verläuft. Also du bist im Prinzip bei einer Überfunktion, bist du in einem Dauerstresszustand. Ist nicht gut. Kann sich ja sicherlich jeder vorstellen. Und bei der Unterfunktion ist es so, da läuft es halt genau andersrum. Da laufen die ganzen Prozesse deutlich verlangsamt. Das Denken ist verlangsamt, du hast deutlich weniger Energie, du bist immer müde und erschöpft, du frierst ständig. Jetzt gerade so in dieser Übergangszeit, Herbst, Winter, das ist ganz, ganz furchtbar, weil irgendwie bist du nie richtig gekleidet gefühlt. Ja, irgendwie bist du immer am Frieren. Dann funktioniert es halt mit der Verdauung auch häufig nicht so richtig. Und was viele eben auch zu beklagen haben, ist der unerfüllte Kinderwunsch. Also auch die Fruchtbarkeit leidet. Und nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern auch überhaupt die Lust auf Zweisamkeit. Das fährt auch alles runter. Also im Prinzip, das, was du bei der Überfunktion hast, dieses gestresste, hochtourige, da hast du bei der Unterfunktion im Prinzip so eine Art Eiszeit. Alles ist irgendwie langsam eingefroren und funktioniert nicht. Und beide Varianten sind blöd.
Ja, klingt auch definitiv nicht entspannt. Was gibt es denn da für Faktoren, die zu so einer Unter- oder Überfunktion führen können? Also ich meine, zum einen, ich glaube, wenn man unseren Podcast hört oder wenn man im Allgemeinen sich schon damit auseinandersetzt, weiß man, Ernährung hat bestimmt einen sehr großen Einfluss, aber auch Bewegung. Gibt es auch irgendwie so Außeneinflüsse, wie die Luft, die wir atmen oder der Ort, in dem wir wohnen oder vielleicht sogar der Stress, den wir in der Arbeit haben?
Definitiv. Also bei der Schilddrüse kannst du im Prinzip alles das, was du jetzt genannt hast, als Faktoren mit einrechnen. Und wenn du auf der Arbeit anfängst, die Stressfaktoren, natürlich triggern die eine Schilddrüsenentzündung, ob die jetzt zu einer Über- oder einer Unterfunktion führt. Dann die Gifte in unserer Umwelt, alles das, was wir einatmen, alles das, was wir uns auf die Haut schmieren, das, was wir über das Essen konsumieren, wie wir beispielsweise kochen und braten, all diese Stoffe, die wir darüber in unseren Körper hineinlassen, haben einen direkten und indirekten Einfluss auf unsere Schilddrüse und können entweder eine Über- oder eine Unterfunktion triggern. Dann auch zu viel Jod beispielsweise, zu viel und zu wenig Jod, also beide Varianten, können die Schilddrüse schädigen. Wenn du zu viel Jod zu dir nimmst, kann das eben letztlich zu einer Überfunktion führen, kann auch zu einer Entzündungsreaktion führen, die dann in der Folge zu einer Unterfunktion führt und dich immer wieder von Schub zu Schub trägt, wenn du zu viel Jod im Blut hast. Und genauso kann auch zu wenig Jod, was ja früher ein sehr verbreitetes Phänomen war, speziell in den küstenfernen Gebieten, kann natürlich auch dazu führen, dass deine Schilddrüse nicht funktioniert, weil die Schilddrüse braucht die Jodatome, um die Hormone bilden zu können, weil das T3 und T4, also dieses Triiodthyronin und das Tetraiodthyronin, sind die beiden wichtigsten Schilddrüsenhormone, die in unserem Körper wirken. Und hast du kein Jod, dann kannst du nichts produzieren. Hast du kein Holz, kannst du kein Haus bauen. Hast du kein Jod, kannst du keine Schilddrüsenhormone bauen. Und insofern, das brauchst du grundsätzlich. Nur wenn du eben zu viel beispielsweise zu dir nimmst, dann kannst du deine Schilddrüse quasi dann auch wiederum vergiften, wenn man das jetzt mal so ganz pauschal und platt ausdrückt. Insofern, in der Umwelt lauern ganz, ganz viele Toxine, die uns das Leben schwer machen können und die natürlich auch die Schilddrüse belasten können. Und deswegen ist es so wichtig, die Gifte möglichst zu minimieren. Ganz giftfrei wirst du nicht leben können. Dazu musst du dich wahrscheinlich in irgendeinen Glascontainer einsperren lassen, wo die Luft gefiltert ist. Aber so generell ist es natürlich super, wenn man die Toxinbelastung insgesamt etwas minimieren kann. Und da kann man halt auch schon viel tun. Du hast ja auch schon Beispiele genannt mit der Ernährung. Du kannst auch beispielsweise dein Wasser filtern, wenn du deinem Leitungswasser nicht so ganz traust. Und dem ist tatsächlich vielerorts nicht zu trauen. Und indem du an deinen Körper eben auch nur geprüfte, gute Kosmetika beispielsweise ranlässt. Das sind so Maßnahmen, die du direkt einleiten kannst, um deinen Körper so ein bisschen zumindest vor den Toxinen von außen zu schützen.
Das ist ja mittlerweile auch tatsächlich ein Stück weit sogar, angsteinflößend ist jetzt sehr extrem ausgedrückt, aber vor allem, wenn man sich auf Social Media rumtreibt, dann kriegt man manchmal sogar schon Angst, was kann ich denn jetzt machen, was darf ich machen, bin ich krank, bin ich nicht krank? Also sehr viele Fragezeichen bei Leuten, die sich vor allem damit auseinandersetzen oder denen ihr Feed zugeschossen wird mit lauter Sachen von wegen, du darfst dein Handy nicht mehr angesteckt neben dir liegen lassen und so weiter. Gibt es denn irgendwie so Marker, woran ich merken könnte, dass etwas mit meiner Schilddrüse nicht stimmen könnte? Und ab wann sollte man dann tatsächlich auch zum Arzt gehen?
Ja, also das ist so ein bisschen die Challenge tatsächlich. Weil die Symptomvielfalt gerade bei den Schilddrüsenerkrankungen wahnsinnig ist. Also wenn wir uns jetzt mal auf die Schilddrüsenunterfunktion in Hashimoto beispielsweise fokussieren, das mache ich jetzt deshalb, weil davon einfach die meisten betroffen sind. Du hast halt auch Überfunktion, das ist richtig, den Morbus Basedow, aber das sind im Vergleich zum Hashimoto, zur Schilddrüsenunterfunktion ist eine verschwindend geringe Zahl. Deswegen können wir uns gerne mal auf die Unterfunktion fokussieren und da gibt es tatsächlich ein ganz buntes Bild, was sich da zeigen kann bei den Patienten. Also was sehr, sehr verbreitet ist, ist eben diese Erschöpfung, diese Müdigkeit. Dann auch so depressive Verstimmungen, dass man eher so einen traurigen Mood hat, dass man vielleicht auch Stimmungsschwankungen hat. Und das sind ja alles so Sachen, wo dann die Ärzte gerne mal antworten, na ja, dann schlafen sie sich halt mal ein bisschen aus, wahrscheinlich sind sie gerade gestresst oder schieben das aufs PMS oder schieben das irgendwie generell auf den Zyklus. Ich sage das mit dem Zyklus deswegen, weil über 80% der Schilddrüsenunterfunktionsbetroffenen, speziell Hashimoto-Betroffenen, sind weiblich. Und das sind halt zyklische Wesen und deswegen wird halt ganz viel auf den Zyklus geschoben, anstatt mal zu gucken, ob es vielleicht an der Schilddrüse liegt. Und wenn man solche Sachen an sich feststellt, also länger anhaltende Müdigkeit, dass wir alle mal müde sind, hey, das ist nichts Neues. Aber wenn diese Müdigkeit tatsächlich Tage, wochenlang andauert, wenn man nicht aus dem Quark kommt, wenn man plötzlich ungewollt und unbeabsichtigt und eigentlich, obwohl man alles genauso macht wie früher, plötzlich Gewicht aufbaut, das man überall ansetzt, dann sollte man hellhörig werden und die Schilddrüse untersuchen. Und speziell, das betrifft jetzt eben auch wieder vorwiegend die Frauen, wenn ihr versucht, schwanger zu werden und es klappt einfach nicht, obwohl ihr laut Gyn gesund seid und euer Partner auch gesund ist, dann unbedingt an die Schilddrüse denken. Ihr glaubt nicht, wie viele Mentees ich schon gesehen habe und auch begleitet habe, bei denen die Schilddrüsenunterfunktion erst im Kinderwunschzentrum ans Licht gekommen ist, weil vorher nie jemand dran gedacht hat, mal die Schilddrüse zu überprüfen. Also ein totaler Skandal. Da machst du dann 10, 15 Jahre rum. Es wird überhaupt nie nach der Schilddrüse geguckt. In der Zwischenzeit verbrennt die Schilddrüse ihr Gewebe. Und dann kannst du halt auch irgendwann nichts mehr machen. Anstatt, dass du früh einsetzt, früh behandelst und früh das Gewebe rettest. Weil das kannst du, indem du die Entzündung in Schach hältst. Und insofern, diese Erschöpfung, Müdigkeit, dieser Brainfog, Konzentrationsstörung, ungewollte Gewichtszunahme, unerfüllter Kinderwunsch, das sind so die Hauptsymptome, die du bei einer Schilddrüsenunterfunktion, einem Hashimoto hast. Und wenn man das an sich feststellt, sollte man überhaupt nicht fackeln, sondern direkt zum Arzt gehen oder sich den, muss man ja heute leider sagen, den frühestmöglichen Termin in 3 Monaten oder so, damit die Schilddrüse unbedingt abgeklärt wird. Mhm. Wenn man feststellt, oh, der nächste Termin ist erst in 9 Monaten frei, dann kann man, und das sollte man auch machen, meines Erachtens, seine Blutwerte einfach über ein Online-Labor bestimmen lassen, dass man schon was in der Hand hat und weiß, kann eine Unterfunktion vorliegen, ja oder nein. Weil wenn man das weiß, dann kriegt man in der Regel auch schneller dann einen Termin beim Hausarzt, dass der einen dann auf, in dem Fall ist der erste Griff immer Griff zu den Tabletten, aber in dem Moment, wo der Körper keine eigenen Hormone mehr produzieren kann oder nicht genügend, ist tatsächlich die Substitution von außen auch das Sinnvollste. Also da muss man auch keine Angst vor einer Tablettenabhängigkeit haben oder vor den Hormonen als solchen, sondern da tut man dem Körper tatsächlich auch was Gutes, wenn man ihn erstmal einstellt, ihm so ein bisschen Ruhe gönnt und sich dann zeitgleich auch um die ganzheitlichen Maßnahmen kümmert.
Bevor ich gleich zu meiner nächsten Frage komme, habe ich Tatsächlich noch einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es Krankenkassen, die bieten das an, dass sie einem Arzttermine vereinbaren, damit man schneller drankommt. Ich habe mich da nämlich mal wirklich eine halbe Stunde lang drüber aufgeregt, über mein Krankenkassensystem, weil ich überlegt habe, in die private zu gehen, gesetzlich das zu vergleichen. Und dann hat die mir am Telefon gesagt, und das wusste ich nicht, dass es das Angebot ist, man kann bei seiner Krankenkasse anrufen, sagen, hey, ich brauche einen Termin. Der nächstmögliche Termin ist in 6 Monaten. Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass ich früher einen bekomme? Und die schaut dann tatsächlich, dass sie in der Umgebung einen Arzt finden, wo man dann einen Termin bekommt. Fand ich sehr interessant, weil wusste ich nicht. Und dann zu meiner nächsten Frage. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich bisher regelmäßig danach gefragt wurde, wie es mit meinen Schilddrüsenwerten aussieht. Und bei mir, toi toi toi, scheint alles in Ordnung zu sein. Aber wie wird denn beim Arzt jetzt die Diagnose Schilddrüsenüber- und Unterfunktion tatsächlich gestellt und wie sicher kann man sich denn bei den Ergebnissen sein? Weil wie du schon gesagt hast, wir Frauen haben ja auch einen Zyklus, das heißt, wir sind ja keine statischen Wesen sozusagen, sondern eher dynamisch. Und bei Hormonen ist es dann nicht auch eher dann dynamisch? Kann man da das dann überhaupt richtig diagnostizieren? Wie sieht das aus?
Ja, das kann man eigentlich sehr, sehr gut. Weil wenn du eine vernünftige Diagnose stellst, dann stellst du sie immer auf mehrere Säulen. Also man sollte niemals nur einen Laborparameter nehmen und auf dieser Grundlage eine Diagnose stellen. Das ist grundfalsch. Sondern wenn du eine Schilddrüsenerkrankung diagnostizierst, dann guckst du dir als allererstes den Menschen an. Das ist, schreite zum Äußersten und fasse den Patienten an, habe ich immer meinen Studenten gesagt. Weil ich habe das Gefühl, in den letzten 20 Jahren sind die immer berührungsscheuer geworden. Man muss den Menschen einfach mal, gib ihm die Hand und du weißt beim Händedruck schon, ob er eine Über- oder eine Unterfunktion hat. Das merkst du allein aufgrund der Beschaffenheit seiner Haut. Und dann fragst du den Menschen, was hast du für Probleme? Wenn der dann schon sagt, ich bin seit Wochen müde, ich komme nicht mehr aus dem Quark, mein Zyklus ist völlig durcheinander. Ja? Stichpunkt unerfüllter Kinderwunsch. Ja, natürlich leidet der Zyklus dann generell auch. Ich kann mich nicht mehr richtig auf Arbeit konzentrieren. Beim Autofahren, ich fahre irgendwie bei Rot los oder irgend so ein Mist, was ich früher nicht gemacht habe. Ich nehme ungewollt Gewicht zu. Ich kann mir das nicht erklären. Ich esse genauso viel wie früher. Ich bewege mich genauso viel wie früher. Und trotzdem nehme ich immer mehr zu. Ich bin doch erst Anfang 30. Ja, das war auch eigentlich eher aus dem höheren Lebensalter. Wie kann das sein? Also die Symptome erstmal sammeln, Anamnese machen. Anamnese ist 90% der Diagnosestellung. Häufig brauchst du keine apparative Diagnostik mehr, wenn du eine vernünftige Anamnese erstellst. Dann das nächste ist natürlich erstmal Untersuchung auch. Mal gucken, wie ist die Hautbeschaffenheit? Wie schnell schlägt das Herz? Ne, rast das Herz oder schlägt es sehr, sehr langsam? Wie redet der Patient? Redet er schnell, langsam? Also diese ganze Bestandsaufnahme erstmal, ohne dass man überhaupt irgendeine Spritze gezückt hat, ist die Basis für alles. Und dann, wenn du dann noch Zweifel hast oder das so ein bisschen auf ein gesundes Fundament stellen möchtest, dann nimmst du Blut ab und guckst dir an, wie ist das TSH, also dieses thyroidia stimulierende Hormon, wie sind die peripheren Schilddrüsenhormonwerte, also FT3 und FT4, bitte immer in diesem Dreierpack testen, weil du nur dann feststellen kannst, ob auch mit der Umwandlung in der Peripherie alles funktioniert. Und wenn du es richtig gut machen willst und vielleicht auch schon den Verdacht hast, es könnte ein Hashimoto beispielsweise dahinter stecken, bitte, bitte, bitte auch immer die TPO-Antikörper mitmachen. Mindestens die. Du kannst auch die Anti-TGs noch machen, aber die TPO-Antikörper, das ist ein absolutes Muss. Also wenn du alleine diese 4 Werte hast, TSH, T3, T4 und TPO-Antikörper, dann hast du erstmal von den Blutwerten auch alles, was du für die Diagnose brauchst. Du kannst dann hinten raus noch viel mehr Werte machen, logisch. Aber es geht ja jetzt nur um die Diagnostik. Und wenn du das gemacht hast mit dem Blut, spätestens dann solltest du deinen Ultraschallkopf rausholen und die Schilddrüse schallen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann weißt du, ob derjenige entweder Schilddrüsenunterfunktion oder du kannst da häufig auch sogar schon Hashimoto felsenfest diagnostizieren. Weil dieser Strauß aus Diagnostik sagt dir mit 100%iger Sicherheit, was Phase ist. Und wir müssen jetzt nicht über diese super Kolibris reden, über diese super Ausnahmen, diese seronegativen Hashimoto-Erkrankungen, wo die Antikörper nicht erhöht sind. Das ist eher die Ausnahme. Ja, also wenn du eine vernünftige Diagnostik machst, dann kriegst du mit 100%iger Sicherheit auch die richtige Diagnose raus. Und es ist kein Hexenwerk, es ist eigentlich sogar total einfach. Man muss es halt nur machen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mitgeben, wenn ihr alles andere aus diesem Interview heute vergesst, nehmt das bitte für euch mit. Lasst euch bitte nicht mit weniger abspeisen. Wenn ihr selber jetzt das Gefühl habt, Mensch, ich könnte was an der Schilddrüse haben, ich erkenne mich da total wieder, was die Doro da erzählt, dann bitte macht die Komplettdiagnostik. Blutwerte, vernünftige Anamnese, Ultraschall, Ultraschall, Ultraschall. Mhm. Und bei den Blutwerten bitte nicht nur TSH, sondern besteht bitte darauf, dass ihr FT3, FT4 und die TPO-Antikörper bekommt. Zur Not bietet ihr dem Arzt an, es selber zu bezahlen. Es sind nur ein paar Euro. Der nimmt sowieso gerade das Blut ab. Es ist für ihn nur ein weiterer Strich auf dem Laborzettel. Der braucht kein anderes Röhrchen. Der muss nicht nochmal stechen, beziehungsweise macht ja seine Arzthelferin in der Regel, sondern es ist einfach nur, dass 2, 3 Laborwerte mehr untersucht werden im Labor. Für ihn, die einzige Arbeit, die er damit hat, ist, einen Strich zu setzen. Und manchmal ist es so eine Budgetfrage, da können die Ärzte nichts zu. Das ist ein Problem der Gesundheitsorganisation, ja, des Gesundheitssystems. Wir haben da leider sehr, sehr viele Probleme aktuell. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal lösen wird. Da ist aber die Regierung tatsächlich gefragt, da mal umzuorganisieren.
Oh yes.
Und da sagen die natürlich dann schnell mal, ja, mein Budget ist jetzt schon ausgeschöpft, das können wir leider nicht leisten, wir können nur TSH, das andere bezahlt mir die Kasse nicht. Und dann, also da bricht euch kein Zacken aus der Krone zu sagen, hey, die 3-4 Euro, die habe ich auch noch über, ich bezahle es aus eigener Tasche hier, aber bitte mach's mit. Weil es lohnt sich so sehr. Wenn ihr dann nämlich eine vernünftige Diagnose habt, könnt ihr direkt dagegen ansteuern. Und müsst nicht warten, bis die verbrannt ist.
Genau. Ja, das ist total wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, ganz, ganz viele vertrauen einfach zu sehr dem Arzt, wenn er nur eine Sache irgendwie testen will und die andere nicht testen will. Ich glaube, da muss man wirklich lernen, hartnäckig zu bleiben. Ich bin nämlich auch so Typ Patient, der dann da sitzt und dann so, ja, okay, anstatt so, nee, ich möchte das jetzt aber. Bitte machen Sie das und notfalls zahle ich es aus meiner eigenen Tasche. Es ist echt wichtig, dass man da selber, glaube ich, dahinter ist, weil sonst kommt man da nicht voran. Es sei denn, man gerät halt an eine Ärztin wie zum Beispiel an dich. Das sind ja leider auch schon Einhörner mittlerweile. Aber ich glaube, das Bewusstsein wächst immer mehr, dass man sich auch immer mehr auf den Patienten konzentrieren sollte, um da wirklich was zu diagnostizieren. Ich habe jetzt doch noch eine Frage zu den Basics, die habe ich vornehmlich vergessen zu fragen. Wir reden ja jetzt schon sehr viel darüber, dass die Schilddrüse Probleme machen kann. Gäbe es denn einfach auch die Möglichkeit, die Schilddrüse zu entfernen? Oder ist sie so lebenswichtig, dass sie auf jeden Fall drinbleiben sollte?
Wenn du die Schilddrüse entfernst, stirbst du.
Okay. Und da kann man dann auch nicht mit Medikamenten supplementieren?
Natürlich, das heutzutage kannst du. Aber ich gebe an der Stelle immer wieder zu bedenken, weil ich natürlich auch immer wieder die Frage bekomme, wie kann ich medikamentenfrei werden und muss ich denn jetzt unbedingt Medikamente nehmen? An der Stelle gebe ich dann immer zu bedenken, vor nicht mal 100 Jahren gab es das nicht. Also Schilddrüsenhormone überhaupt irgendwie isoliert werden konnten und die ersten Hormone wurden halt aus Tieren isoliert, aus Rindern und Schweinen. Bis das dann irgendwann chemisch hergestellt werden konnte. Und das war ungefähr, nagel mich jetzt nicht auf das Jahr fest, aber das war so zur Zeit des Ersten Weltkriegs, dass es so langsam rauskam, dass es A, an der Schilddrüse liegt und B, wie kommen wir an die Schilddrüsenhormone? Und dann wurde das aus Tiergewebe extrahiert. Und das hat Menschen das Leben gerettet. Früher sind die einfach gestorben. Also wenn du keine Schilddrüse hast, stirbst du. Punkt. Also, da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Du stirbst. Und wir haben Gott sei Dank heutzutage die Möglichkeit, das als chemisches Surrogat zu uns zu nehmen, wo du ganz genau weißt, wie viele Mikrogramm drin sind. Du kannst auch die naturidentischen Hormone nehmen. Die sind nach wie vor aus Rindergewebe, ja, oder Schweinegewebe. Kannst du auch machen, ja, wenn du es lieber natürlich haben willst. Aber du hast heute die Möglichkeit zu substituieren. Weil wenn du das nicht tust, dann stirbst du. Punkt. Also geht einfach alles den Bach runter. Und insofern, du kannst substituieren, du solltest auch substituieren, wenn dein Körper das braucht. Und wovon ich überhaupt gar kein Fan bin, sind so diese selbsttätigen Auslassversuche, wo einfach patientenseitig Medikamente einfach abgesetzt werden, ohne drüber nachzudenken und das auch ohne das mit dem Arzt zu besprechen. Das ist nicht sinnvoll. Damit tut ihr eurer Gesundheit keinen Gefallen, sondern macht es bitte immer in ärztlicher Absprache oder mit jemandem, Heilpraktiker können das ja grundsätzlich auch, immer in Begleitung, immer in Absprache, weil ihr damit euch extrem schaden könnt. Und das ist wichtig, dass man das kontrolliert macht. Wenn man, und das ist jetzt die gute Nachricht für alle, die eben medikamentenfrei wieder werden wollen, solange du noch funktionstüchtiges Gewebe hast, weswegen es eben so wichtig ist, dass du frühzeitig das diagnostiziert bekommst und frühzeitig auch mit den Gegenmaßnahmen startest, wenn du noch Restgewebe hast, dann kannst du das durch die geeigneten ganzheitlichen Maßnahmen auch wieder zum Wachsen bringen. Ja, das Schilddrüsengewebe kann sich tatsächlich regenerieren. Und wenn du klar ein bisschen Glück hast und früh genug anfängst mit der Regeneration, dann kannst du auch am Ende wieder medikamentenfrei werden, weil deine Schilddrüse es schafft, genug selber zu produzieren. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Und das geht auch nur, wenn man da in die Eigenverantwortung geht, wenn man entsprechende Maßnahmen einleitet und wenn man da eben auch schaut, dass man das auch konsequent durchzieht.
Das ist die perfekte Überleitung zu dem praktischen Part. Wie kann ich denn jetzt meine Schilddrüse auf die Sprünge helfen, wenn ich eine Über- oder Unterfunktion habe?
Ja, also das hattest du vorhin schon gesagt, alles steht und fällt mit der Ernährung. Wir haben tatsächlich über die Ernährung sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier die Entzündungstrigger auszuschalten, allen voran glutenfrei uns zu ernähren. Gluten ist ein wahnsinniger Entzündungstreiber und tut uns speziell bei Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto super gut, wenn wir das wetten. Eine andere Sache ist die Tiermilch. Die tut uns tatsächlich mittelfristig auch nicht gut, wenn wir eine Schilddrüsenerkrankung haben. Deswegen sollte man das wenigstens mal für ein paar Monate pausieren. Und dann kann man hinterher vorsichtig gucken, wie man das wieder einschleichen kann. Aber auch das würde ich erstmal weglassen. Und ein ganz, ganz wichtiger dritter Faktor ist zum Beispiel auch der Zucker. Ja, der raffinierte Zucker, das ist ja im Prinzip Gift in Tüten. Anders kann man das nicht bezeichnen. Wenn du den weglässt, tust du deiner Gesundheit auch extrem was Gutes, weil der raffinierte Zucker so viele Nährstoffe, Vitamine und Co. aus deinem Körper zieht, dass zum Beispiel auch deine Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, die ja dafür verantwortlich sind, dass du genug Energie den ganzen Tag über hast, die werden durch den Zucker komplett ausgelaugt. Deswegen lass den Zucker weg, wirklich komplett weg. Du kannst ihn ersetzen durch gesündere Zuckeralternativen, ja, beispielsweise Ahornsirup, Honig. Stevia kannst du beispielsweise auch nehmen, wenn du das magst. Das sind gute Zuckeralternativen, die deinen Körper nicht so schädigen wie der raffinierte Haushaltszucker. Und das sind schon mal gute Maßnahmen, die kann man direkt umsetzen, wenn es jetzt um die Ernährung geht, um die Entzündungsfaktoren zu senken und die Trigger eben auszuschalten. Und was anderes habe ich vorhin auch schon gesagt, mit den Toxinen, die Gifte in deiner Umwelt, in deiner Kosmetik, in deinem Essen, in deinen Kochutensilien, auch da genau hinschauen, was du verwendest, was du deinem Körper zumutest. Und wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, lass es draußen. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, um deinem Körper was Gutes zu tun. Und dann klar, Bewegung, moderate Bewegung. Jetzt nicht irgendwelche Marathonläufe, sondern moderate Bewegung ist natürlich auch immer super, um zu entgiften, um den Körper zu regenerieren, um Wachstums- und Reparaturprozesse anzustoßen. Und auch damit tust du dir natürlich extrem was Gutes.
Da hast du jetzt richtig gute Werbung für unsere Kochbücher gemacht. Wir verzichten ja auf Kuhmilch, Weizenmehl und raffinierten Zucker, wobei wir tatsächlich noch Gluten mit integrieren in den Rezepten. Ich persönlich esse kein Gluten, weil ich es gar nicht vertrage. Und da gibt es ja mittlerweile auch echt tolle Alternativen. Also ich glaube, das, was aufgelistet wurde, was man nicht kann, kann man durch so viele Sachen ersetzen, die man essen kann. Und vor allem, was Süßes angeht, alleine schon Mejol-Datteln. Meine Güte, wer sie noch nicht probiert hat, unbedingt mal nachholen. Das ist eine richtig schöne Nachspeise, die auch noch Nährstoffe enthält. Wird ja auch das Brot der Wüste genannt, weil die Nomaden, sagt man, die Nomaden damals wochenlang nur mit Datteln überlebt haben, weil sie eben sehr viele Nährstoffe in Form von Vitaminen, Mineralstoffen und Energie enthalten. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich des Themas. Und zwar haben wir jetzt ja ganz oft eben, weil du gesagt hast, die meisten Leute haben ja auch eine Unterfunktion, davon gesprochen, bei einer Überfunktion, nur nochmal, um das nochmal zu wiederholen. Da ist es dann aber nicht so, dass man sich müde und schlapp fühlt, sondern eher on fire ist und vielleicht sogar zu viel Energie hat? Oder wie kann man da so nochmal diesen konkreten Vergleich sehen?
Ja, also ich finde es eigentlich ganz schön, so dieses Bild, dass du halt aufs Gaspedal drückst. Also bei der Unterfunktion fährst du mit angezogener Handbremse und bei der Überfunktion drückst du die ganze Zeit aufs Gas. Das heißt, du hast Herzrasen, du hast Schweißausbrüche, du kannst nachts nicht schlafen, du bist die ganze Zeit hyper. Du bist super nervös. Und was man leider auch sagen muss, bei der Schilddrüsenüberfunktion werden viele Dinge verstärkt. Also wenn du zum Beispiel Angst vor irgendwas hast oder generell ein ängstlicher Typ bist, sagen wir mal so, dann verstärkt die Überfunktion diese Ängstlichkeit. Das heißt, deine Ängste verstärken sich. Du hast plötzlich vor Dingen Angst, vor denen hattest du früher nie Angst. Du wagst nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Du bist, was ich gerade schon sagte, mit der Nervosität. Du fängst an zu zittern. Du findest keine Ruhe mehr. Du kannst nicht mehr schlafen. Du stehst nachts um 3 senkrecht im Bett, weil du einfach nicht mehr zur Ruhe kommst. Also du merkst es, wenn du eine Überfunktion hast, das sind so diese Sachen, da musst du nicht im Lehrbuch gucken, da musst du auch niemanden fragen. Du merkst es, wenn du es hast. Das ist völlig übersehbar. Und wenn du das an dir feststellst, dann zügig zum Arzt gehen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, eine wichtige Sofortmaßnahme, jegliches Jod bitte sofort meiden. Also wenn du dann irgendwie noch eingeladen bist in ein Fischrestaurant oder so, dann sag das bitte ab. Das ist nämlich
und was
dann Jod auch echt aus dem Weg zu gehen.
Ja, was viele gar nicht wissen, Nori-Blätter haben einen sehr hohen beziehungsweise einen Jodgehalt, der nicht einzuschätzen ist. Also es kann sein, dass man auf einmal ein Blatt hat, ein Nori-Blatt, das extrem viel Jod enthält. Und wenn man da mal hinten auf die Packung schaut, dann steht da, dass Menschen mit einer Schilddrüsenerkrankung kein Sushi essen sollten. Also nicht das mit Nori umwickelt. Das fand ich total interessant, weil wer schaut denn da hinten drauf? Und wer denkt denn dran? Und noch eine Frage, da weiß ich aber nicht, ob du die beantworten kannst oder möchtest. Und zwar, weil ich dich jetzt schon dran habe. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele interessiert. Du hast ja auch gesagt, das ist eine Entzündung und dementsprechend sollte man sich wahrscheinlich auch sehr entzündungshemmend ernähren. Gibt es denn auch so Nahrungsergänzungsmittel, bestenfalls natürliche, die du da empfehlen könntest oder wo du sagst, die machen Sinn?
Ja, definitiv. Also bei den Nahrungsergänzungsmitteln kannst du es entweder so halten, wie ich es immer empfehle, dass du so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich nimmst. Oder du kannst ja auch einen ganzen Schrank voll packen mit Nahrungsergänzungsmitteln, die auch irgendwie immer noch irgendwie sinnvoll sind bei Schilddrüsenerkrankungen. Mhm. Also das kannst du halten, wie du möchtest. Grundsätzlich kannst du, gerade deswegen, weil die Schilddrüse eben auf alles in deinem Körper Einfluss hat, kannst du natürlich auch unsagbar viele Supplements einnehmen. Ich persönlich sag immer, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto hast, solltest du wenigstens Selen nehmen. Mhm. Dann solltest du gucken, dass du Magnesium einnimmst. Dann fehlt auch vielen Betroffenen Eisen. Deswegen ist Eisen auch eigentlich immer ein Must-Have. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die keinen Eisenmangel haben. Dann Vitamin-B-Komplex ist auch so ein Punkt, das brauchst du auch eigentlich immer, speziell bei Schilddrüsenunterfunktionen und Hashimoto. Und Vitamin D ist natürlich auch so ein Klopper, weil in Deutschland gelten ca. 80% als Vitamin D unterversorgt. Das liegt einfach an unseren europäischen Breiten und auch daran, dass die Sonne ab September, kannst du die vergessen, ne? Also von der Vitamin D-Herstellung. Ich sag immer, das ist wie mit den Winterreifen. Von Oktober bis Ostern kannst du mit der Sonne nicht viel anfangen, was die Vitamin D-Produktion hat. Deswegen, da muss man auch meistens substituieren. Und dann hast du nach hinten raus, kannst du mit, im Grunde genommen findest du da gar kein Ende. Da kannst du von Adaptogen über Vitamin C bis hin zu Ubiquinon, Zink. Zink ist auch häufig etwas, was man braucht bei Schilddrüse. Und natürlich auch Jod, ne? Da sind wir wieder beim Thema Jod. Wird von vielen gemieden, wie der Teufel das Weihwasser umkreist. Aber bei einer Unterfunktion brauchst du es halt in Maßen. Mhm. Da ist eben wichtig, dass man nicht blind substituiert. Das sage ich auch meinen Mentees immer wieder, das sage ich auch auf Instagram immer wieder. Manche Leute substituieren und nehmen Supplements, wie andere Leute Brot futtern. Und das ist schlecht, weil auch Supplements sind im weitesten Sinne Medikamente. Und da müsst ihr aufpassen, womit ihr es kombiniert, in welcher Dosierung ihr das einnehmt, wann ihr das einnehmt und ob ihr das überhaupt in dieser Form braucht. Und bei einigen Supplements musst du auch tatsächlich regelmäßige Kontrollen machen, wie zum Beispiel beim Selen, um zu gucken, ob du da noch nicht im toxischen Bereich bist. Deswegen, man muss auch bei den Supplements, braucht man gewisses Wissen, beziehungsweise auch mal gut, wenn man sich da begleiten lässt, weil es inzwischen ein tatsächlich undurchschaubarer Dschungel geworden ist und eben auch viele Menschen draußen rumrennen, die recht widersprüchliche Äußerungen tätigen. Und man dann auch als Laie oftmals nicht weiß, wem kann ich denn jetzt vertrauen? Was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch? X hat das gesagt, Y sagt das. Also da ist meine Empfehlung, sich wirklich an diejenigen zu halten, die auch schon wirklich Menschen begleitet und behandelt haben. Also was ich zum Beispiel nie machen würde, mit meiner Schilddrüse, einem der kostbarsten Organe, zu jemandem zu gehen, der keine fundierte medizinische Grundausbildung hat. Also never ever. Also ich würde zu keinem Heilpraktiker gehen, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat, weil er noch keine Patienten behandelt hat. Ich würde auch zu keinem Arzt gehen, der nur studiert hat, aber noch nie bei einem Patienten war. Würde ich auch nicht machen. Also es ist immer wichtig, wenn ihr euch jemanden sucht, dass derjenige auch Erfahrung im Umgang mit Menschen hat. Und wenn der dann sagt, also wirklich, gib dem ein paar Jahre Zeit, ja, in der Patientenbehandlung. Weil wenn ich zurückblicke, du lernst im Studium viel, kommst aus dem Studium raus, hast aber letztlich keine Ahnung. Du musst es anwenden. Du musst mit Menschen arbeiten, weil jeder Körper anders ist. Und erst wenn du mindestens 5 Jahre auf dem Buckel hast, dann würde ich sagen, kann man dich ernst nehmen. Sage ich so brutal, ich meine das auch so brutal, weil ich kann alle anderen nicht ernst nehmen. Diese Midfluencer beispielsweise auf Insta und Co., die hübsch aussehen und sich ihre Stethoskope um den Hals schwingen, aber noch nie behandelt haben, lass die Finger von den Leuten. Die haben sich nur irgendwo irgendwas angelesen. Die sind vielleicht nett anzusehen und ist auch schön, wenn die dann irgendwelche Gerichte zubereiten in ihren hautengen Oberteilen. Das ist nice. Aber lasst euch von denen bitte nicht behandeln. Das würde ich persönlich niemals tun. Ihr lasst euch ja auch nicht den Blinddarm von einem Kfz-Mechaniker rausschneiden, sondern der kümmert sich um euer Auto. Ja? Und ich würde auch nicht an meinem Auto rumschrauben, weil ich davon keine Ahnung habe. Also deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, weil ich das immer wieder gefragt werde. Ja, klar, wem sollen wir denn noch vertrauen, weil du sagst das und der andere hat aber das und das gesagt. Leute, guckt euch an, was die Leute für eine Expertise haben. Haben die Patienten behandelt? Haben die Patienten überlebt? Wie lange ist der Mensch schon in seinem Business und hat eine medizinisch fundierte Ausbildung? Wenn ja, geht dahin und vertraut ihm. Hinterfragt natürlich gerne trotzdem alles. Niemand ist vollkommen. Aber wenn ich die Auswahl habe, gehe ich doch lieber zu jemandem, der das wirklich nachweislich praktiziert hat, schon ein paar Jahre, als zu jemandem, der einfach nur gut aussieht und irgendwelche Halbwahrheiten verzapft. Also das als Wort zum Sonntag an dieser Stelle.
Absolut. Ich wollte dir eigentlich noch das Abschluss, also die Abschlussworte überlassen, aber ich finde, da hast du schon einiges gesagt, was sehr, sehr wichtig ist. Ich sag tausend Dank an dich. Ich fand, das war ein mega Podcast. Ich persönlich habe einfach noch sehr viel gelernt, weil man hört immer nur von Hashimoto und eben Basic Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion tatsächlich. Aber so nochmal in die Tiefe zu gehen, hat richtig Spaß gemacht. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass das sehr viele Leute anhören und hören, denn das wollte ich vorhin schon sagen. Ich finde, man lernt immer so in der Schule, ja, Herz ist wichtig, Hirn ist wichtig, so, aber die Schilddrüse fällt ganz oft unter den Tisch, bis man da mal selbst Probleme damit hat und sich damit auseinandersetzt. Aber du hast es sehr, sehr deutlich gemacht, wie wichtig die Schilddrüse in unserem Körper ist. Danke an alle, die zugehört haben. Und ich würde jetzt trotzdem gerne noch die Abschlussworte überlassen.
Ja, vielen Dank. Also, klar ist alles wichtig, was wir heute besprochen haben, aber wenn ihr eins wirklich, wirklich mitnehmen solltet aus dem heutigen Gespräch, dass ihr euren Körper wirklich ernst nehmt, dass ihr eure Symptome ernst nehmt und dass ihr nicht locker lasst, bis ihr eine vernünftige Diagnose habt, wenn ihr den Verdacht habt, dass irgendwas mit der Schilddrüse nicht stimmt. Ihr habt jetzt heute gehört, welche Symptome auf welche Erkrankung hindeuten. Na, ihr erinnert euch, Schilddrüsenüberfunktion, ich gebe ordentlich Gas, alle Körperfunktionen laufen auf Hochtouren. Und bei einer Schilddrüsenunterfunktion, Querstrich Hashimoto, drücken wir eher auf die Bremse. Das heißt, alles läuft verlangsamt und man läuft irgendwie in Zeitlupe durchs Leben. Wenn ihr das über einen längeren Zeitraum habt, dann holt euch, und wir haben ja auch jetzt gerade gelernt, das war für mich jetzt auch neu, dass die Krankenkasse sich tatsächlich um Termine kümmert. Das ist sehr komfortabel.
Nicht alle, aber ein paar.
Nicht alle, aber
also Zeitnot.
Ist ja schon mal gut, dass es ein paar wenigstens gibt. Und seht zu, dass ihr zeitnah einen Termin gekriegt und bekommt bei eurem Hausarzt, bei eurer Hausärztin, und da auch eine anständige Diagnostik gemacht wird, damit ihr frühzeitig erkennt, ob was mit eurer Schilddrüse nicht stimmt, damit ihr auch frühzeitig gegensteuern könnt. Weil ich sage immer, also es gibt in der Schlaganfall-Diagnostik wird immer gesagt, time is brain. Also wenn man Schlaganfall hat, umso schneller musst du zum Arzt, um möglichst viel Gehirngewebe zu retten. Und ich sage immer, time is thyroid. Also Zeit ist Schilddrüse. Kümmere dich frühzeitig um deine Schilddrüse, um möglichst viel Gewebe zu retten. Und dann hast du auch eine reelle Chance, irgendwann wieder von der Hormonsubstitution wegzukommen.
Sehr cool. Und jetzt noch zu dir. Wo findet man dich? Du hast ja einen ganz tollen Instagram-Kanal.
Ja, an mir kommst du im Prinzip nicht vorbei, wenn du nur meinen Namen ins Internet eingibst, weil ich habe auch einen Podcast, den Thea-Podcast, da erzähle ich ganz viel über Schilddrüse und auch über andere Themen. Ich habe einen Instagram-Kanal, der so heißt wie ich, Dr. Med Dorothea Leinung, ist ein bisschen länger, aber dann findet ihr mich auf jeden Fall. Da habe ich auch noch pinke Haare, hatte ich nämlich früher, inzwischen sind sie wieder blond. Aber da könnt ihr mich im Prinzip nicht verfehlen. Da teile ich auch immer ganz, ganz viele Inhalte. Ich habe natürlich auch eine Website, die auch so heißt wie ich, kann man also auch nicht verfehlen. Und einen YouTube-Kanal, der, jetzt haltet euch fest, genauso heißt wie ich. Also, wenn ihr einfach mal einen Namen eingibt, dann kommt ihr eigentlich über Google zu allem, was ich so auf Social Media und überhaupt im Internet verbreite. Und da könnt ihr dann auch in Kontakt mit mir treten. Ich biete verschiedene Mentorings an, die man buchen kann. Jetzt am 1.11. startet wieder unser Hashimotion-Programm. Und da begleite ich beispielsweise über 90 Tage hinweg meine Mentees in die Beschwerdefreiheit. Also es betrifft Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. Also nicht Überfunktion, sondern ich habe mich halt auf die Unterfunktion und Hashimoto spezialisiert. Und genau, und es geht am 1.11. wieder los. Und ansonsten, ja, schreibt mich auf Instagram einfach an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich gehe da auch regelmäßig live. Da kann man mit mir auch kommunizieren. Und ich freue mich immer über Interaktion.
Sehr cool. Dann ganz lieben Dank und einen schönen Tag noch.
Danke, wünsche ich dir auch.